SWR 2.
Die Menschen in Griechenland gehen durch die schwerste Krise seit der Nachkriegszeit. Die Regierung erhält zwar milliardenschwere Rettungspakete, sie muss aber im Gegenzug drastische Sparmaßnahmen ergreifen. Löhne und Renten werden gekürzt, die Arbeitslosigkeit nimmt dramatisch zu, sodass viele Familien kaum noch über die Runden kommen. Auf Hilfe vom Staat warten sie vergebens. Und die Kirche? Kann sie etwas tun? Tut sie etwas für die Notleidenden? Heidi Kronenberg hat auf der Insel Kreta in der Stadt Chania einen griechisch-orthodoxen Priester getroffen, der mit seiner Gemeinde durch die Krise geht.
Nähert man sich der St. Nikolaus-Kirche in Chania im Nordwesten Kretas, weist nichts auf die Krise hin. Touristen flanieren durch die Gassen dieser Hafenstadt mit ihren rund 60.000 Einwohnern. In den Kaffeehäusern auf dem Vorplatz der Kirche sitzt man gemütlich zusammen. Tritt man aber ins kleine Büro von Pater Emmanuel Blasakis neben der Kirche, geht eine andere Welt auf. Zwar zieren goldene Ikonen und Schwarz-Weiß-Fotografien von kretischen Bischöfen die Wände, doch im Raum dominieren die Säcke mit den Altkleidern. Gemeindemitglieder haben sie Pater Emmanuel gebracht, damit er sie an Bedürftige im Quartier verteile. Der 71-jährige griechisch-orthodoxe Priester steht seit 50 Jahren der St. Nikolaus-Gemeinde vor. Schon immer habe er seine Aufgabe darin gesehen, für die Menschen, die ihn brauchten, da zu sein, sagt er. Es gebe viele, die Hilfe bei ihm suchten, und seit dem Ausbruch der neuesten Krise würden es immer mehr.
Arosia, ökonomiko, ανάγκες από τρόφιμα, φαγητό, ρουχισμό.
Die Menschen klagten über Geldmangel, Krankheiten, Arbeitslosigkeit, fehlende Kleidung für den Winter. Aber auch Hunger plage einige. So organisiert Pater Emmanuel mit Unterstützung des Bistums die Verteilung von Lebensmittelpaketen, die die Armen frühmorgens abholen kommen. Hungert man tatsächlich in Chania auf Kreta? Ja, es ist so. Es ist wirklich so, sagt Pater Emmanuel. Menschen, denen es früher gut ging, kommen jetzt plötzlich zu Pater Emmanuel, heimlich, um ja nicht gesehen zu werden, und bitten um Lebensmittel. Zum Beispiel Besitzer kleiner Läden, die bankrott gegangen sind. Oder Bauarbeiter, die ihre Arbeit verloren haben. Auch Migranten aus Nordafrika oder Osteuropa, die auf Kreta gestrandet sind. Und Pater Emmanuel betont, bei ihm klopften alle Menschen an, unabhängig von Nationalität oder Religion. Und er helfe, wo er könne. Doch nicht nur die Not nehme zu, auch die Solidarität, betont Pater Emmanuel. Er sei nicht der Einzige, der helfe. Einzelne Apotheker gäben Medikamente gratis ab, einige Ärzte verlangten kein Honorar und auch Supermärkte verteilten Nahrungsmittel. Und der Staat? Pater Emmanuels Gesicht verfinstert sich.
Tibata.
Nichts. Gar nichts tue der Staat, sagt er bitter. Verliert man da nicht die Hoffnung? Nicht Pater Emmanuel. Er, der 1941 geborene Kreter, hat schon viel durchlebt. Er, der im Mai 1941 während der Bombardierung Chanias durch die Nazi-Luftwaffe in der St. Nikolaus-Kirche getauft wurde, lässt sich nicht so leicht erschüttern. Nein, sagt er, die Liebe Gottes werde es nicht zulassen, dass Griechenland untergehe.
Pater Emmanuel Plasakis im Beitrag von Heidi Kronenberg. Übrigens einer, der sich schreibend einmischt in die Politik und Misswirtschaft Griechenlands, ist der Schriftsteller Petros Markeris. Ihn haben wir heute zu Gast in Musik für einen Gast um 12.40 Uhr hier auf DRS 2. In dieser Woche stand China im Mittelpunkt des weltpolitischen Interesses. Ein neuer Parteichef, ein neues Zentralkomitee. Die Weltmacht versucht, sich ein offeneres, ein liberaleres Gesicht zu geben. Der Kommunismus der vergangenen Jahrzehnte hatte verheerende Auswirkungen auch auf Chinas Kulturtraditionen. Seit der Mao-Zeit und der Kulturrevolution interessierte sich kaum mehr jemand ernsthaft für Traditionelles. Mittlerweile aber entstehen in den Städten wieder Schulen, an denen Kinder und Erwachsene alte Kulturtechniken erlernen können. Kalligraphie zum Beispiel, Malerei, chinesische Musik, Teekultur oder chinesische Philosophie. Ein Beitrag unseres ARD-Kollegen in Shanghai, Markus Remmele.
Ein Klang mehr als 2000 Jahre alt. Die Guzheng, eine Art chinesische Zither, entstand zur Zeit der streitenden Reiche. Mehr als 20 Saiten führen über Holzstege, der Spieler zupft und drückt sie hinunter. Im länglichen Klangkörper wachsen die Töne, bis sie den ganzen Raum erfüllen. Das Leben hier in Shanghai ist sehr anstrengend, sagt die 31-jährige Musikschülerin Liu Xing. Der Klang der Guzheng ist sehr ruhig, beruhigend. In den alten Zeiten war die Musik ein Teil der persönlichen Bildung, etwas Heiliges. Wir müssen unseren Rhythmus wieder verlangsamen. Ich erreiche das durch Musik und indem ich lerne, Tee zu machen. Ich habe so viel gelernt und neue Freunde gefunden. Liu Xing geht einmal in der Woche zum Guzheng-Unterricht in die Hutong-Schule, eine Privatschule, die alles lehrt, was als klassisch chinesisch gilt. Die Philosophie des Konfuzius, das Teemachen, Musik, Kalligraphie, Malerei. Das Schulgebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert, umschließt einen Innenhof mit chinesischem Garten. Eine fremdwirkende Insel in der Hochhausstadt Shanghai. Viele Leute merken jetzt, dass unser Bildungssystem seit langem die traditionelle Kultur vernachlässigt, sagt der Gründer der Schule, Wang Shuangqiang. Die meisten Menschen kommen damit nicht in Berührung. Immer mehr Eltern wollen, dass ihre Kinder diese Bildung erhalten und in der Hutong-Schule kennenlernen. Die Geschäftsentwicklung gibt Herrn Wang recht. Vor 2 Jahren hat er Hutong gegründet. Jetzt betreibt er bereits 16 Schulen in Shanghai, jede mit rund 600 Schülern. Die Angebote richten sich an Kinder ebenso wie an Erwachsene. Wang expandiert in ein kulturelles Vakuum hinein. Die große proletarische Kulturrevolution ab 1966, obwohl nur von 10 Jahren Dauer, hat die Chinesen nachhaltig ihrer eigenen Kultur entfremdet. Der größte Schaden entstand nicht in den zerstörten Tempeln, sagen Kulturwissenschaftler, sondern in den Köpfen. Das alte China ist vergessen, oft verachtet oder lebt nur noch als Kitschfolie fort. Millionen Eltern lassen ihre Kinder Geige und Klavier lernen, aber nicht Guzheng oder Kalligraphie. Bei der Erziehung meines Kindes setze ich auf den traditionellen chinesischen Weg, sagt dieser Vater. Sein 4-jähriger Sohn lernt bei Hutong klassische chinesische Literatur. Englisch oder Computersachen zu lernen, das ist doch Fastfood-Kultur. Das sind einfache Dinge. Einfach ist das hier nicht. Die 4-Jährigen lernen Jahrtausende alte chinesische Klassiker auswendig. Die Eltern geben viel Geld dafür aus. 1,5 Stunden Unterricht kosten umgerechnet 25 Euro. Chinas alte Kultur erlebt eine kleine Renaissance. Doch noch ist sie ein Privileg der oberen Mittelschicht.
Und das war ein Beitrag unseres ARD-Kollegen in Shanghai, Markus Remmele. Die ganze Welt schaut dieser Tage auf den Nahen Osten. In Syrien wächst das Flüchtlingsproblem und zwischen Israel und Gaza die Gewalt. Kirchen und kirchliche Hilfswerke appellieren in dieser Situation an die Verantwortlichen aller Seiten, die Gewalt zu stoppen. Im Schatten dieser dramatischen Ereignisse in Nahost mühen sich die Christen in Ägypten vergeblich um Einfluss in ihrem Land. Judith Wipfler mit den Meldungen der Woche.
Heute wird der neue koptische Patriarch und Papst Tawadros II. In Kairo intronisiert. Staatspräsident Morsi kommt nicht. Noch im Oktober hatte Mursi eine Teilnahme erwogen, nun bleibt er fern. Gleichzeitig ziehen sich die koptischen Christen aus dem Verfassungsgremium zurück. Derzeit wird für Ägypten eine neue Verfassung ausgearbeitet. Daran beteiligt sind verschiedenste gesellschaftliche Gruppen. Die Christen monieren, sie würden im bisherigen Verfassungsentwurf benachteiligt. Auch andere Reformer kritisieren den starken Einfluss islamistischer Gruppen auf die neue Verfassung, die am 12. Dezember vorgestellt werden soll. Miteinander die Glut unter der Asche entdecken. Mit dieser Schrift hat Abt Martin Werlen eine Debatte ausgelöst, die die ganze Woche andauerte. Zwar ließ sich Werlen auch auf hartnäckige Nachfragen hin kein klares Votum gegen Pflichtzölibat oder für Frauenweihe entlocken, aber zahlreiche römisch-katholische Kirchenblätter griffen seine Schrift auf, um Reformen anzumahnen. So sagte der Präsident der römisch-katholischen Kantonalkirche Schwyz, Werner Inder Bitzin, die fortschrittlichen Kräfte müssten jetzt zusammenstehen und weiter Druck machen. Es gelte, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln und dazu die reformfreudigen Bischöfe Europas ins Boot zu holen. Die reformierte Kantonalkirche Graubünden hat einen neuen Kirchenratspräsidenten. Er heißt Andreas Töni und stammt aus Landquart. Töni ist auch SP-Mitglied und politisierte als Großrat. Er löst nun die langjährige Bündner Kirchenratspräsidentin Lini Sutter-Ambühl im Amt ab. Die Bündner Kirche ist in einer massiven Umbauphase. 2013 wird sie mit 10% weniger Steuereinnahmen auskommen müssen. Der Herbert-Haag-Preis für Freiheit in der Kirche 2013 geht an die aufmüpfigen Ordensfrauen in den USA. Wir berichteten bereits, die US-Nonnen haben sich mit ihrer Sozialarbeit, mit ihrer offenen Sexualmoral und Haltung etwa gegenüber Homosexuellen einen Namen gemacht. Als sie vom Vatikan gerügt wurden und einen Aufpasser aus Rom geschickt bekamen, erregte das weltweite Empörung, und zwar weit über Kirchenkreise hinaus. Für ihren unerschrockenen Einsatz für Menschen in Bedrängnis und dafür, dass die Nonnen die Zeichen der Zeit erkannt hätten, werden sie nun im kommenden April die Luzerner Auszeichnung erhalten. Zum Nikolausfest in Freiburg werden die Lebkuchen in diesem Jahr wieder so bebildert, wie es sich gehört, nämlich mit dem heiligen Nikolaus und nicht mehr mit einem Weihnachtsmann. Die Tradition hat sich durchgesetzt und der Künstler Frederik Ebbi darf das Porträt des Nikolaus mit seinem Helferknecht Ruprecht lebkuchengerecht gestalten.
Soweit Judith Wipfler und soweit auch der Blickpunkt Religion. Dieses Magazin können Sie wie immer auch im Internet nachhören auf unserer Homepage deres2.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter deres2.ch.